Meine verehrten Damen und Herren, das Thema des heutigen Abends, wo will Gott Sie brauchen? Meine Freunde, Evangelisation ist der dringende Ruf in die Nachfolge Jesu. Und nun geht übermorgen diese Evangelisation zu Ende. Aber Evangelisation heißt nicht Punkt, Schluss, sondern heißt Doppelpunkt. Es geht weiter. Jesus will, dass es mit Ihnen ganz persönlich weitergeht. Und darum die Frage, wo will Gott Sie brauchen? Darauf möchte ich eine gefächerte Antwort geben. Erstens, Gott will Sie ganz persönlich brauchen im Gottesdienst, in der Verkündigung seiner Gemeinde, in Landeskirche, Freikirche, Gemeinschaft, evangelisch, katholisch. Ich kann auch genauso gut sagen, katholisch, evangelisch. Da will er Sie brauchen. Sagen Sie mal, warum ist eigentlich der Gottesdienst, warum ist die Verkündigung notwendig? Und dann noch an jedem Sonntag. Warum? Meine werten Freunde, gerade in unserer Zeit der galoppierenden Verweltlichung, in unserer Zeit der tausend Abhaltungen von dem einen, was Not tut, treiben wir immer mehr in die schleichende Krankheit der religiösen Schwindsucht. Und vor dieser seelischen und vor dieser religiösen Verkümmerung möchte Jesus Christus Sie bewahren. Und darum ruft er Sie persönlich, mich persönlich, Sonntag um Sonntag. Schauen Sie. Täglich brauchen Sie Brot für Ihren sterblichen Leib. Und da sollten Sie nicht auch Brot brauchen für Ihre Seele? Je weniger wir unter Gottes Wort gehen, umso mehr wird die religiöse Gleichgültigkeit unser Blut vergiften. Schauen Sie, die Gefahr und die Sünde unserer Tage ist, dass wir Gott auf die leichte Schulter nehmen. Dass wir aus Gott, dem allmächtigen, lebendigen Gott, einen harmlosen Opfergott machen mit einem Rauschebart. Gott machen wir zu einem Opfergott und den Götzen Wohlstand, oder so will ich sagen, und den Wohlstand machen wir zum Götzen. Aber der Götze hält nicht, worauf so viele jetzt noch ihre Hoffnung setzen. Das spüren wir irgendwie alle. Meine verehrten Freunde, unser Erwachen, bin ich von überzeugt, wird schrecklich sein, wenn wir uns nicht rufen lassen. Und darum lassen wenigstens Sie sich doch rufen. Allen müssen wir es im gebotenen Ernst sagen. Meine Freunde, ich fürchte. Wenn wir nicht in letzter Stunde lernen, auf den Ruf unserer Glocken zu hören, dann ist die Zeit nicht mehr fern, wo wir wieder auf die Sirenen hören müssen. Und dann ist es zu spät. Noch ruft Gott dich und mich freiwillig unter sein Wort. Wenn aber erst einmal die Fahnen des Kommunismus von unseren Kirchentürmen wehen, diese roten Fahnen, dann ist mit unserer Freiwilligkeit Schluss. Meine verehrten Freunde, dann müssen wir sonntags morgens zum Politunterricht antanzen und noch in der Woche dazu. Liebe, liebe Jugend, hört es mit großer Aufmerksamkeit. Noch haben wir die Wahl. Du und ich, wir beide haben die Wahl. Deswegen, was willst du tun? Also, ich habe keine Zeit, keine Zeit. Hören Sie bitte. Zeit hat man immer für das, was einem wichtig ist. In Südamerika befand ich mich, ich war schon zweimal da unten, befand ich mich zur Evangelisation. Da ist doch auch jetzt so ein Evangelisationsgottesdienst. Da sind ja so viele Pferdewagen. Da sagt der Pastor zu mir, Bruder Bergmann, diese Familie da mit diesem Wagen, die kommen 30 Kilometer weit angefahren. Meine verehrten Freunde, ob Sie es glauben oder nicht, in Russland sind sie bis zu 140 Kilometer geritten, um unter Gottes Wort zu kommen. Und da sagen wir noch, sie noch, ich habe keine Zeit. Aber bitte, worum geht es denn eigentlich im Gottesdienst? Bei der Verkündigung? Antwort: Beim Gottesdienst geht es darum, dass Gott in seiner Liebe ihnen dienen möchte und sie in ihrer Dankbarkeit ihm dienen dürfen. Er will ihnen dienen durch die Verkündigung seines teuerwerten Evangeliums. Sein Wort ist nämlich der sichere Kompass durch alle Irrungen und Wirrungen unserer Zeit, wie auch ihres persönlichen Lebens. Und da sollten Sie keine Zeit für haben. Meine Freunde, du sollst ihm dienen durch deine Hingabe an ihn. Gottes Wort sagt, schenk mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Schau, um diese Hingabe deines Herzens und deines Lebens geht es im Entscheidenden und geht es im Zentralen. Geht es auch in diese Evangelisation. Meine Freunde, und ich möchte jedem heute Abend Gelegenheit geben, ganz persönlich Gelegenheit geben, mit diesem Ruf in die Nachfolge Jesu ernst zu machen. Auch dergestaltig ernst zu machen, dass ich Sie bitte, ach, kommen Sie doch mir gegenüber, hier mir gegenüber, dass ich mit Ihnen bete. Dass ich Ihnen etwas zu lesen gebe, auch für mir persönlich etwas. Dass ich Ihnen auch diese Anstecken, dass wir Ihnen diese Anstecknadel schenken dürfen. Schenken dürfen. Heute Abend stellen Sie sich innerlich darauf ein. Möchte Ihnen Gelegenheit geben. Aus letzter heiliger Verantwortung. Ja, meine Freunde, es geht nicht um irgendeinen religiösen Betrieb. Es geht nicht darum, dass wir diese große Zelthalle voll bekommen, sondern es geht um deine ganze Hingabe an Jesus. Darum, dass du ihm das Steuer deines Lebensschiffes anvertraust. Bist du dazu bereit? Aus der Willenshingabe an Jesus erwächst dann alles, alles an. Zu der Hingabe gehört auch, dass du mit der Gemeinde und in der Gemeinde den dreieinigen und heiligen Gott anbetest. Ihn lobst, ihm dankst, ihm unsere Lieder singst. Ach, Brüder und Schwestern, liebe werte Freunde, ich bin davon überzeugt, wir singen viel zu wenig. Bitte nehmen Sie den Satz mit. Wo lebendige Gemeinde ist, wird viel und gern gesungen. Das ist so. Und wo gesungen wird, ich glaube, der Martin Luther hat so ähnlich gesagt, da hält es der Teufel nicht aus. Brausen müssen unsere Lieder, dass sie unsere Herzen froh und weit machen. Ach, diese wunderbaren, herrlichen Choräle, die jeweils katholische und evangelische Christen zum Teil auch gemeinsam haben. Großer Gott, wir loben dich. Wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Oder das Lied, befiehl du deine Wege, was dein Herz kränkt, der aller treuesten Pflege, des der den Himmel lenkt. Oder das schöne Lied, wachet auf, ruft uns die Stimme. Oder mir nach spricht Christus, unser Held. Oder ich weiß, woran ich glaube. Ha, was sind das alles für kostbare Perlen? Und diese herrlichen Erweckungslieder, die zum Teil aus dem 19. Jahrhundert stammen. Wer Jesum im Glauben am Kreuze erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Oder welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Oder Brüder, noch gilt es zu retten, manch ein umnachtetes Herz. Oder fröhlich zieh ich meine Straße hier durch dieses Pilgertal. Oder ein wunderbares Lied, ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land. Dann ist das, dann kommt es dann nicht wahr, was ist Jesus Christus. Oder das schöne Lied, Jesu Name nie verklinget, das norwegische Erweckungslied. Nochmals, worum geht es im Gottesdienst? Es geht nicht nur um den vielstimmigen Chor der Lieder, in dem du nicht fehlen darfst. Es geht auch um das Rauchopfer des Gebetes. Es geht auch um den Tisch des Herrn. Solches tut zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Schauen Sie mal, wann waren Sie zum letzten Mal beim Heiligen Abendmahl? Worum geht es im Gottesdienst, in der Bibelstunde, in der Gebetsstunde, unserer Landeskirchengemeinschaften oder wo es auch sei? Es geht darum, dass du in der Gemeinde, gesagt was Wichtiges, eine Heimat findest. Heimat. Wir brauchen mehr als nur eine geografische Heimat. Heute Mittag war ich zu Gast bei einer lieben Familie, die aus Ostpreußen stammt. Meine verehrten Freunde, ja, Ostpreußen haben wir nicht mehr, das schöne Land mit seinen weiten, wogenden Kornfeldern. Geografische Heimat kann auch da oben das Industriegebiet sein, mit seinen rauchenden Schloten, obwohl es äußerlich gar nicht so nett da so ist, was diese schöne frische Luft betrifft. Aber wir brauchen mehr als eine geografische Heimat. Du brauchst eine Heimat für deine Seele, einen Mutterboden für deinen Glauben. Dort in deiner Ortsgemeinde, in der Gemeinschaft, sollst und darfst du ihn haben, ihn finden. Es soll nicht nur eine geistliche, sondern auch eine menschliche Heimat werden. Ach wehe, wehe, wenn es bei uns so kalt und so unpersönlich und so arrogant und so eingebildet zugeht. Und wehe, wenn Fernstehende das Gefühl haben, bei uns lägen die Herzen im Eisschrank. Schau, das war genau in Gelsenkirchen, nicht? Habe ich da so noch in Erinnerung. Da gehe ich da so durch die Straßen und dann sehe ich da Gotteshäuser, alles so von Sekten neu gebaut. Und dann habe ich abends zu den vielen Menschen im Zelt gesagt, im Grunde genommen ist doch jedes Gebäude einer Sekte eine Anklage an uns. Anklage an uns. Anklage. Doch gegen unsere Unpersönlichkeit, gegen unsere Steifheit, gegen unsere Herzenskälte. Und darum brauchen wir eine Aktion der Christen mit Herzenstönen. Aber nicht mal so intellektuell eingebildet, dass man gar nicht mit Engagement noch sprechen kann. Meine Freunde, im April 1981, da im vergangenen, also im letzten Monat, dabei konnte Russland Deutschen in Paderborn, das liegt da oben bei uns im Westau, da in der Nähe, naja, was soll ich sagen, Paderborn, nicht? Also ich weiß gar keine größere Stadt da so zu nennen, ist gar keine da. Also Dortmund nicht und so, in der Nähe da. Meine verehrten Freunde, da hätten sie mal bei sein sollen. Da hätten sie Herzenstöne greifen können. Aber da geschieht auch etwas. Da ist auch was los. Da kommen Menschen zum lebendigen Glauben. Da versammeln sie sich um das Wort. Aber mit akademischem Dünkel kommen wir nicht weiter, meine Verehrten. Wo will Gott sie brauchen? Gott braucht sie ganz persönlich in den verschiedenen Arbeitszweigen und Kreisen seiner Gemeinde. Herr, schön, wenn Sie in diesen Tagen den Weg zu dieser Evangelisation gefunden haben. Und schön, wenn Sie sich entschließen, in den Gottesdienst unserer Landeskirchen, Freikirchen, evangelisch-katholisch, unsere Gemeinschaften zu gehen. Aber entscheidend wichtig ist, dass Sie in irgendeinem Kreis höchstpersönlich aktiv werden. Mein verehrter Lehrer Professor Köbele, den ich früher da in Tübingen, oft schon davor in Basel gehört habe, ach, der hat das mal so einmal so nett gesagt, die Gemeinde mit einem Bild verglichen, so mit einem kleinen Gebirgsbähnchen. Der Pastor vorne ist die Lokomotive, er zieht und schnauft und pufft. Und hinten am Ende des Zuges ist seine Frau, die hilft tüchtig schieben. Und alle anderen sitzen schön bequem im Wagen und lassen sich fahren. So soll es gerade nicht sein, meine Lieben. Die Gemeinde ist eine kämpferische Truppe. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Meine verehrten Freunde, unser lieber Bruder Manger hat uns ja Worte der Heiligen Schrift vorgelesen. Jeder einzelne gläubige Christ steht im Einsatz. Wussten Sie das schon? Hier hinter mir ist zum Beispiel ein Chor. Da ist ein Chor. Ob nun gemischter Chor, Männerchor, Posaunenchor, wieder vorne. Sie gehören in irgendetwas hinein. Wenn Sie eine Stimme haben, bitte singen Sie mit. Ich weiß, vor meinem evangelistischen Dienst war ich Gemeindepfarrer in Remscheid. Das liegt vor den Toren Wuppertals. Wissen Sie was? Jeden Monat sind wir einmal sonntags von 11.15 Uhr bis 12.30 Uhr zur Straßenmission ausgerückt. Habe ich das so ins Leben gerufen. Machten wir alle mit. Auf dem Boden der Evangelischen Allianz. Freikirche, Landeskirche, Gemeinschaft. Mit Person, Tutu. Ja. Und dann zogen wir rein. Ich sprach dann noch einen Lautsprecher hier, eine Kurzansprache. Und wie sie dann alle dankbar waren und hörten aus ihren Fenstern heraus. Ja, meine Freunde, wir müssen uns auch was einfallen lassen. Meine verehrten Freunde, evangelische, katholische, christliche Aktion der Christen brauchen wir. Wir brauchen dich. Kaufe die Zeit aus. Meine verehrten Freunde, im Februar 1981, jetzt in diesem letzten Februar, war ich auf Einladung zu Vorträgen in Griechenland. Und unter anderem war ich dann auch ungefähr eine Woche lang in Thessalonich. Und da habe ich mir an Ort und Stelle das vergegenwärtigt, was uns Herr Prediger, unser verehrter Bruder Herr Rudolf Manger vorgelesen hat. Nämlich, da, der Apostel Paulus, der schreibt an diese Gemeinde Thessalonik: Von euch ist aus erschollen das Wort des Herrn in allen Ländern da hinten in Griechenland, ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Ja. Meine Freunde, das stellt euch mal vor. Das waren lebendige Christen, nicht wahr? Oder hieß irgendwo eine Jugendgruppe. Sie als junger Mann, die Jugendgruppe, die wartet auf Sie. Ich habe in Remscheid meine Jungs und meine Mädels, die mit 14 Jahren den kirchlichen Unterricht verließen, ich habe sie schier beschworen. Schließt euch doch solch einem bewusst evangelischen Jugendkreis an. Und wenn ihr es nicht tut, habe ich zu ihm gesagt, dann sehe ich für euch in religiöse Beziehung sehr schwarz. Dann hängt ihr euch selber ab, wie man so einen Waggon abhängt. Ich habe oft das Bild gebraucht, hier ist so, ist nicht ein Bild, was ich erfunden habe, hier ist so ein Feuer mit glühenden Kohlen. Und jetzt nehmen Sie eine Kohle aus diesem Feuer heraus und legen diese eine Kohle jetzt so 2 Meter daneben. Was geschieht? Die Kohle erkaltet. So ist das auch mit dem Christsein. So genau so ist das. Sie brauchen diesen Kreis, in den Sie hineingehören. Da muss einer den anderen Mut zum Glauben machen. Meine Freunde, unsere jungen Menschen werden in diese materialistische und in diese friedlose und in diese kalte Welt der Erwachsenen hineingestoßen, wenn sie mit 14 Jahren von der Schule kommen. Und in vielen Fabriken und in Büros hören sie schmutzige Witze. Die Verführer ihrer Seele und ihres Leibes lauern irgendwo im dunklen Schatten der Heimlichkeit. Und da braucht ihr jungen Menschen dringend eine Stätte der religiösen Frischluft. Der religiösen Frischluft. Und da ist sie im CVJM, im EC und der in dieser und in jener Gruppe. Da, wo es klar um Christus geht, da ist die religiöse Frischluft. Katholische Jugendkraft und so. Meine Freunde, in euren Jugendgruppen, euren Chor, da gehört ihr hinein. Und etwas anderes noch da. Da gibt es Frauenhilfe, da gibt es Mütterkreise, da gibt es Männerkreise. Nochmals Chor und nochmals Chor, ob gemischter Chor, Männerchor. Sie müssen vor Anker gehen, aktiv werden. Die Bibelstunde ist dazu da, dass sie zu einer Bibelbesprechstunde wird. Bringen Sie Ihren Beitrag mit ein. Bringen Sie Ihre Fragen vor. Meine verehrten Freunde, keiner muss einsam sein. Keiner muss einsam sein. Was auch sehr wichtig ist, heute, damit komme ich darauf zu sprechen, heute ist wohl kaum eine schleichende Krankheit so sehr verbreitet wie die Einsamkeit. Ach, meine verehrten Freunde, ich muss viel Tränen sehen. Es gibt so viel seelisches Frieren. Aber hört noch einmal, keiner von euch braucht zu frieren. Kreise, in denen Jesus Christus wirklich der Erste ist, sind Stätten der Nestwärme. Sind Stätten des Friedens. Und wo es nicht so ist, da ist etwas krank an diesem Kreis. Meine Freunde, es herrscht doch ein großer Hunger nach gütiger Liebe, nach Wertschätzung, nach ein wenig Anteilnahme. Kreise, in denen Jesus wirklich der Erste ist, sind religiöse Tankstellen. Dort in diese Kreise gehörst du hinein. Wir warten auf dich. Wo will Gott sie brauchen, ist das Thema dieses Abends. Erstens, Gott will sie brauchen in Gottesdienst und Verkündigung. Zweitens, in einem der verschiedenen Kreise. Und nun drittens, Gott will dich und mich brauchen im Elternhaus, in der Familie. Wir brauchen christliche Familien und christliche Erziehung. Meine Freunde, das Elternhaus ist dazu berufen, zum geistlichen Mutterboden der Kinder zu werden. Und keine Schule kann wieder gut machen und keine Kirche kann gut machen, kein Religions- und kein Konfirmanden- und Erstkommunionunterricht. Wenn das Elternhaus versagt, können die anderen das nicht wieder gut machen. Ach, meine Freunde, du als Vater und du als Mutter, wie kannst du deine Aufgabe den Kindern gegenüber wahrnehmen? Erstens, du musst deinen Kindern frohes Christsein vorleben, soweit das immer möglich ist. Mein Vater und meine Mutter waren auch keine Engel, aber denen habe ich abgespürt, dass ihnen ihr Christsein wahrhaftig ernst ist. Das habe ich ihnen abgespürt. Beispiel erzieht. Worte sind Zwerge. Beispiele sind Riesen. Zweitens, du musst um die Bedeutung des Familientisches wissen. Der Familientisch ist nicht nur zur gemeinsamen Mahlzeit da, sondern auch zum gemeinsamen Gebet und zur gemeinsamen Andacht. Und auf dem Tisch, da gehört nicht nur das Brot, sondern auch die Bibel und das Andachtsbuch. Oder sonst ein Buch, das man mal zusammen liest. Also ich möchte mal gerne eine Probe machen, wo sich das heute eigentlich noch ereignet. Ich mache da keinen Vorwurf mit. Ich würde es nur mal gerne wissen. Als wir noch da, so als ich noch wuchs, da so 10, 12, 13 Jahre war, nicht und so, da gab es ja kein Fernsehen, da gab es auch noch kein Radio. Radio kam damals so auf. Da hatten wir Gott sei Lob und Dank abends noch Zeit. Wissen wir, was da meine Eltern mit uns gemacht haben? Da haben wir schöne christliche, zentrale christliche Bücher gelesen. Weiß ich heute noch, der Fürst aus Davids Hause habe ich damals gelesen. Ben Hur habe ich damals gelesen. Diese Bücher alle. Der Pastor von Hedeke. Ich könnte Ihnen viele aufzählen. Meine Eltern haben ganz bewusst schöne, zentrale christliche Bücher ausgesucht. Uns vorgelesen. Weiß ich heute noch. Tja, ist mir ernst. Meine verehrten Freunde, wie ernst es mir ist, das können Sie am Folgenden erkennen. Da oben war ich eine Zeit lang in Wilhelmshaven, Pastor. Da haben der andere Pastor und ich 233 Kinder befragt. Da haben wir gefragt, sag mal, meine lieben Kinder, wird bei euch zu Hause beim Essen, vor dem Essen gebetet, nach dem Essen gebetet. Es waren alles evangelische Kinder, bei der Konfirmandenunterricht, Schulunterricht, Religionsunterricht. Dann haben von 233 Kindern genau 176 geantwortet, nein, bei uns wird vor dem Essen nicht gebetet. Und 208 haben gesagt, auch nach dem Essen wird nicht gebetet. Meine Freunde, wisst ihr, was das sind? Das sind religiöse Rabeneltern. Und diese Kinder werden dereinst am Throne der Ewigkeit zu Anklägern ihrer eigenen Eltern werden. Werden deine Kinder dann auch dabei sein und dich anklagen? Ja, Gott braucht dich als Priester und als Priesterin an deiner Familie und an deinen Kindern. Und hört nicht auf, ihr werten lieben Eltern, für eure Kinder zu beten. Meine Mutter betete bereits für mich, das hat sie mir später gesagt, als sie mich noch unter ihrem Herzen trug. Meine Mutter befindet sich schon in der Ewigkeit, aber kein Tag versank in den Schoßen der Ewigkeit, ohne dass meine Mutter nicht für uns Kinder gebetet hätte, kein Tag. Priesterin Gottes. Bist du, Mutter, eine Priesterin? Du, Vater, ein Priester? Sammelt eure Kinder unter dem Kreuz. Ach, ihr Eltern, sorgt auch für eine christliche Heimgestaltung. Hängt auch irgendwo, oder nicht nur vielleicht nicht eins, aber doch zumindest eins, auch ein christliches Bild an die Wand. Und nicht nur das so galoppierende und hopsende Pferde. Meine Freunde, ich bin auch ein Freund von Pferden, ganz bestimmt. Aber eure Wohnung braucht doch mehr als nur so einen schönen, Trakehner da. Ich kenne mich auch aus. Also das sind tausend Erden. Ich bin ja gar nicht kleinkariert. Glaubt das doch nicht. Aber es kommt mir darauf an, dass ihr den Blick für das Wesentliche und für das Entscheidende behalten. Lassen Sie auch nicht Ihre Wohnung so in religiöser Hinsicht neutral sein. Ich habe Angst, dann kommt sehr leicht der antireligiöse Schwamm in die Mauern Ihres Hauses, Ihrer Wohnung. Ach, und ihr Burschen und ihr Mädel, tretet nicht das Herz eurer Eltern mit Stiefeln. Eure Verantwortung ist nicht weniger groß. Gott wird Rechenschaft von euch fordern, wenn er euch durch eure Eltern hat unter das Kreuz rufen lassen und ihr seid feige ausgewichen. Unser Thema lautet: Wo will Gott sie brauchen? Vierte Antwort: Im öffentlichen Leben, da will er sie brauchen, als sein Zeuge, als Christ. Ich weiß, unsere Arbeitsleute haben Sorge um den Arbeitsplatz, die Angestellten oder wer es auch immer sei, Sorge. Und ich weiß, Studenten haben Sorge im Blick auf den Numerus Clausus. Wie kann ich da als Christ existieren? Wo will Gott sie brauchen? In der Gewerkschaft will er sie brauchen. In der Politik will er sie brauchen. In den Massenmedien will er sie brauchen. Als Redakteur und Journalist oder sonst irgendetwas. Gerade dieser Dienst an diesem Schalthebel, der ist so ungeheuer wichtig. Als Lehrer will er sie brauchen. Als Krankenschwester will er sie brauchen. Ich habe heute einen Besuch gemacht bei einem lieben, werten Bruder Obloch, der liegt im Krankenhaus in Ochsenfurt, heißt das, nicht? Ja, die Ochsenfurt, nicht? Da war ich, meine Freunde. Wie der da im Krankenzimmer als Christ ein Zeuge war, haben sie alle bestätigt, die mit ihm im Krankenzimmer lagen. Aber ich meine jetzt vor allen Dingen auch, werte liebe Schwester, Sie auch jetzt als Krankenschwester in Bezug auf Abtreibung? Verweigern Sie Ihren Dienst, wenn man Sie auffordert, bei der Abtreibung aktiv mitzuhelfen, mitzuarbeiten. Es sei denn um eine medizinische Indikation. Das ist was anderes. Oder, meine Freunde, wenn ich daran denke, es fehlen uns 1200 Missionare. Die Bibelschulen, die warten darauf, dass sie sich da melden. Oder sie, die sie den Ersatzdienst tun. Oder sie als Lehrling. Wie können sie da Christ sein, indem sie ein Zeuge Jesu sind? Wo will Gott sie brauchen? Fünfte Antwort. Das wird der Kreis ganz eng, ganz eng. Gott will sie brauchen im Kämmerlein. Mit Kämmerlein meine ich damit die Stille. Warum braucht er sie gerade dort? Er braucht dich dort, weil es dort um eine klare Entscheidung geht zwischen dir und Jesus. Schau, Gottesdienst in tausend Ehren, Chor, Posaunenchor, Jugendgruppe, Frauen- und Mädchenverein, ebenfalls alles in tausend Ehren. Aber du weißt ja selbst, man kann äußerlich dazugehören, aber innerlich gehört man nicht dazu. Äußerlich dienen sie mir, sagt Gottes Wort. Aber mit ihren Lippen, aber mit ihren Herzen sind sie von mir fern, sagt Gottes Wort. Das heißt, äußerlich nennt man sich Christ. Äußerlich bezahlt man die Kirchensteuern. Aber man hat keine Lebensverbindung mit Christus. Und nun höre, Lebensverbindung mit Christus hast du nur durch eine Lebensentscheidung für Christus und Entscheidung für Jesus auf die lange Bank schieben, ist der sichere Weg in Hölle und Verlorenheit. Ach bitte, glaube es mir, der Satan ist der große Lügner. Er will dich vom Kämmerlein, von der Entscheidung abhalten. Er will deine Sinne betören mit den Dingen dieser Welt. Er reizt dich mit Filmen, zum Beispiel mit dem Film »Das süße Leben«. Aber diese Dinge sind ja vergiftet und ein süßes Leben gibt's ja überhaupt gar nicht. Der Satan, er will dein Verderben, aber Jesus will deine Rettung. Nun musst du dich entscheiden. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür, vor deiner Tür und klopfe an. Bist du bereit, ihn zu öffnen? Oder weichst du ihn ab? Es gibt ein Lied, das hat mich als junger Mensch schon immer gepackt. Und ich habe es zu Hause auf unserem Klavier immer, also sehr, sehr oft gespielt und gesungen dabei. Wissen Sie, wie das Lied heißt? Erste Strophe. In der stillen Nächtestunde, horch, was klopft in dir? Sage nicht, es sei dein Pulsschlag. Es muss tiefer sein. Jesus ist, dein Heiland klopft, bittet, lass mich ein. Und die dritte Strophe heißt, wenn du ihn abweist, dann wirst du einst draußen stehen, bittend, lass mich ein. Händeringend wirst du flehen, doch zu spät wird's sein. Schnöder Sünder, hast vergessen, wer einst klopfte wer, der für dich gelitten, kennt dich dann nicht mehr. Es geht heute Abend ums Letzte. Es geht heute Abend um dein Ja oder Nein. Gott wartet auf dich in deinem Kämmerlein, in der Stille deines Herzens. Wirst du hineingehen? Wirst du ihn einlassen? Nie, nie wirst du es bereuen, wenn du sagst, ja, Herr Jesus Christus, ich gehöre dir fortan, mein ganzes Leben dir. Amen.
hast du meine beiden Hände. Ich kann ja nichts aus eigener Kraft. Du weißt den Weg, du weißt das Ende. Bring du mich durch die Erdenzeit. Ach, leite mich mit deinem Worte auf jeden Schritt im dunklen Tal. Wie gar nichts meine Kräfte taugen, ich fühl es täglich tausendmal. Ich bitte nur, dass bis zum Ende du mich in dein Erbarmen hüllst. Hier hast du meine beiden Hände. Nun mache mit mir.